Lukas 15. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Haus haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat: Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verbrasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden.
Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben gerade gesungen: Der Löwe und das Lamm. Das ist ein Spannungsfeld, was in Jesus ganz tief drin liegt, in Gott ganz tief drin liegt. Gestern habe ich mich mit Stefan unterhalten darüber, wie unterschiedlich Mann und Frau sind und wie das sein kann, dass Gott Mann und Frau so unterschiedlich gemacht hat und da so ein großes Spannungsfeld ist. Und wenn Gott sagt, er hat Mann und Frau in seinem Ebenbild gemacht und diese große Spannung auch in Gottes Charakter drinnen ist irgendwo, dann kann Gott wirklich Löwe und Lamm sein. Dann kann Gott dieses Spannungsfeld in sich tragen, wenn auch Mann und Frau so unterschiedlich sind und doch in Gottes Ebenbild sind. Der Titel heute, Von mir zu ihm, ist was, was vielleicht nicht allen Menschen so besonders nahe liegt, weil das Wegschauen von uns oft nicht leicht fällt. Oft wollen wir lieber auf uns gucken, auf mich gucken, auf sich selbst schauen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft und unserer Kultur gibt es viele Fragen, die sehr groß sind. Ich dachte, das wären Fragen, die nur meine Generation betreffen. Und zwar die Fragen nach Glück, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Aber wenn man in die Literatur guckt, dann sind es Fragen, die eigentlich alle Menschen schon immer beschäftigt haben. Philosophen sind sehr gut darin, am Puls der Zeit zu sein und zu fühlen, was ist das, was Menschen eigentlich beschäftigt. Und so hat schon vor über 2000 Jahren Platon Leute gefragt, wer ist eigentlich frei? Ich glaube, Freiheit ist ein großer Wert, ein großes Gut in unserer Gesellschaft. Und die Leute haben gemeint, frei ist wahrscheinlich der, der über alle anderen herrscht. Und Platon hat gemeint, ja, aber nicht mal der ist wirklich frei, weil auch er wird von seinen Begierden beherrscht. Also selbst der, der über alle anderen herrscht, ist nicht wirklich frei. Und die andere Frage war, und ich glaube, die ist fast noch wichtiger für uns, wer ist glücklich? Und die Leute haben überlegt, ja, wer ist denn glücklich? Und haben gemeint, derjenige ist glücklich, der sich all seine Wünsche erfüllen kann. Und dann hat Platon gelacht und hat gesagt, dann ist wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt, der einen schlimmen Ausschlag hat, weil der hat die ganze Zeit das größte Bedürfnis, sich zu kratzen und kann sich die ganze Zeit kratzen und kann damit die ganze Zeit seinen Wunsch erfüllen, dann müsste der ja der glücklichste sein. Und man sieht auch da, es greift eigentlich zu kurz. Aber ich denke, trotzdem bleibt die Frage, ganz egal, ob wir noch jung sind und auf unser Leben gucken und überlegen, womit möchte ich mein Leben und meine Zeit füllen, oder ob wir vielleicht in der Mitte des Lebens stehen und überlegen, möchte ich den Fokus neu setzen, bin ich auf dem richtigen Weg, oder ob wir unser Leben in der Rückschau bewerten, habe ich ein gutes Leben gehabt, habe ich ein glückliches Leben gehabt, dann sind doch die Frage nach den Maßstäben immer wieder groß. Was ist das, was uns glücklich macht? Was sind die Möglichkeiten, die wir ausspielen können? Was gibt uns die Freiheit? Und ich denke, für uns ist da Selbstverwirklichung ein ganz großes Thema geworden. Und ich glaube, das Problem ist dabei, dass Selbstverwirklichung sich selbst im Zentrum hat. Und es geht um den Menschen bei Selbstverwirklichung. Und ich habe euch hier was mitgebracht, um euch zu zeigen, wie Menschen funktionieren. Das ist aus der Psychologie. Das ist ein Dreieck, was die Handlungsmotivation von Menschen beschreibt. Es gibt Ehre, Besitz und Lust. Das sind so die drei Extremen. Und es ist so, dass alles, was wir machen, ist von diesen drei Motivatoren in irgendeiner Form quasi angetrieben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Geld spende, dann mindert es zwar meinen Besitz, aber es gibt mir Ehre, weil die Leute sehen, Simon Diehl hat Geld gespendet. Und wenn es die Leute nicht sehen und ich es im Gottesdienst im Verborgenen mache und es einfach einlege, dann steigert es meine Ehre eigentlich sogar noch mehr, weil dann weiß ich, mir ist es nicht mal wichtig, was die Leute denken, die müssen es gar nicht sehen, so gut spende ich. Das heißt, im Endeffekt wird meine Ehre dabei gesteigert. Und so kann man da alles einordnen. Lust zum Beispiel, das meint nicht nur irgendwie sexuelle Lust, sondern das meint einfach positive Gefühle, also quasi das, was einem Spaß macht. Das heißt, eine Freundschaft zum Beispiel, die mag möglicherweise Zeit kosten, was auch wieder irgendwo ein Teil von Besitz und Ressourcen ist, aber steigert die Lust. Und so lassen alle Sachen, die wir tun, sich da rein einordnen. Alles, was wir machen, Arbeit zum Beispiel, nimmt uns vielleicht, steigert das nicht gerade unsere Lust, aber es steigert unseren Besitz. Und so ist alles, was wir tun, im Endeffekt von diesen drei Motivatoren angetrieben. Das Problem ist, bei diesem Dreieck, in der Mitte stehen wir selbst. Und es ist immer eigentlich auf uns selber ausgerichtet. Die Motivatoren haben uns selber im Zentrum. Und das ist ein ganz normales Phänomen und es ist auch nicht furchtbar tragisch. Aber das Problem ist, ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, wie ein schwarzes Loch funktioniert. Ein schwarzes Loch ist, hat eine unglaublich hohe Masse, die komprimiert ist in einem sehr kleinen Punkt und es dreht sehr schnell. Und dadurch wird die Gravitation extrem hoch. Und es saugt alles, was im Umkreis ist, saugt es an. Und zwar ist es so extrem, dass sogar Licht angesaugt wird. Und alles wird da reingesaugt in das schwarze Loch. Und wenn wir jetzt in unserem Kreisen um uns selber uns immer mehr auf uns selbst fokussieren, dann drehen wir irgendwann immer schneller und saugen alles um uns herum ein. Dann geht es nur noch um uns. Das ist die eine Gefahr. Das heißt, wir können, wenn wir in diesem Dreieck zu sehr um uns selber drehen, zum quasi schwarzen Loch werden. Das heißt, unser Selbst wird so wichtig, dass wir nur noch um uns selber kreisen. Und deswegen brauchen wir ein stabiles System. Und ein stabiles System, das sieht man im Sonnensystem gut, ist, unsere Erde ist in einem stabilen System, weil sie nicht nur um sich selber kreist. So, die Erde kreist um sich selber auch, das ist wichtig für den Rhythmus und so weiter. Und genauso ist es wichtig, dass wir diese Motivatoren haben, dass wir arbeiten gehen. Und das hat nun mal einen positiven Effekt auf uns. Aber das kann nicht das Einzige bleiben. Es braucht auch dieses zweite System, diesen einen großen, stabilen Bezugspunkt. In unserem Sonnensystem, wir wissen es alle, ist es die Sonne. Die Sonne als der zentrale Bezugspunkt, der Halt gibt und Festigkeit gibt. Und dadurch, dass die Erde um die Sonne dreht, ist sie in ihrem System stabil und kann halten. Das heißt, wir brauchen die feste Konstante außerhalb von uns selbst. Die Frage ist, was ist dieses feste System außerhalb von uns? Ich meine, wir alle, wir wissen das vom Kopf her, wissen wir das. Das muss Gott sein, das kann nur Gott sein. Die Bibel, die hat da sehr klare Worte dafür, um das zu beschreiben. Was passiert, wenn das nicht Gott ist oder wenn wir noch keine Christen sind? In der Bibel steht im Epheserbrief, ohne es zu wissen, waren wir alle Diener des Teufels. Und in Johannes 8 steht, jeder, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das meint, wenn dieser feste Bezugspunkt nicht Gott ist, dann sind wir Sklaven der Sünde. Die Bibel ist da drin sehr hart. Das liegt einfach daran, dass Weltanschauungen ganz extrem unsere ganzen Handlungen, alles, was wir tun, prägen. Und es geht dabei, im Letzten geht es eigentlich um die Frage, wir haben diesen festen Bezugspunkt, das ist wie ein Thron in unserem Leben. Wer sitzt auf dem Thron? Das können wir selber sein, das kann Gott sein und es kann irgendwas anderes sein. Ich glaube, gute Maßstäbe, an denen man erkennt, was oder wer auf dem Thron sitzt oder gute Fragen, die man sich stellen kann, ist bei großen Entscheidungen, von wem mache ich das abhängig? Überlege ich für mich selber? Frage ich zuerst meinen Ehepartner oder gute Freunde? Überlege ich, was das vielleicht meinem sozialen Status, was das darauf für einen Einfluss hat? Oder schlage ich erstmal die Bibel auf und komme vor meinen Gott und frage meinen Gott, was denn in der Entscheidung das Richtige ist? Für die Bibel ist klar, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen gehorchen und den anderen verachten. Und es geht sogar noch weiter. Ein Teil der 10 Gebote ist, du darfst keine anderen Götter vor mich stellen. Denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf 1000 Generationen hin. Götzendienst meint einfach, was an Gottes Platz stellen. Und das ist im Letzten Sünde. Sünde kommt aus dem Griechischen von dem Wort Hamartia. Und Hamartia ist vom Ursprung her, heißt so viel wie Zielverfehlung. Wir sind darauf ausgerichtet, dass Gott dieser Bezugspunkt, diese stabile Konstante in unserem Leben und in unserem System ist. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, ist es wie Zielverfehlung. Wie wenn man mit Pfeil und Bogen schießt und am Ziel vorbeischießt. Das ist Zielverfehlung, das ist Sünde, das ist Hamartia. Und jetzt ist es so, egal ob wir um uns selber zu sehr kreisen und zum schwarzen Loch werden oder ob wir um einen anderen Bezugspunkt kreisen, das ist im Endeffekt egal, es führt uns alles nicht zum Ziel. Und das Problem ist, dass wir in die Richtung, in die wir laufen, manchmal vom Teufel verblendet werden. Der Teufel hat natürlich das Ziel, uns was anderes einzureden. Und ich finde es spannend, was passiert bei der Versuchungsgeschichte. Der Teufel, ich lese mal vor, was in Matthäus 4 steht. Schließlich ging der Teufel mit ihm, also mit Jesus, auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und ich glaube, das greift wieder diesen Punkt auf. Diesen Punkt nach Freiheit, Selbstbestimmung, Glück. Was der Teufel hier eigentlich verspricht, ist, du wirst wirklich frei sein. Du wirst wirklich glücklich sein. Du wirst über alle herrschen. Das ist eigentlich das, was irgendwo tief drin jeder schon ein Stück weit sich wünscht, so diese Freiheit und sowas. Die kleine Klausel, die der Teufel nicht so richtig laut dazu sagt, aber was so in Klammern mitschwingt, ist, ja, also du wirst keinem dienen. Gut, mir natürlich schon. Vor mir musst du dich niederwerfen. Aber dann wirst du über alle anderen herrschen. Und das ist der Punkt, was die Bibel ja klar gemacht hat. Ohne es zu wissen, waren wir alle Diener des Teufels. Wir sind Sklaven der Sünde, wenn wir uns nicht auf Gott ausrichten. Wir können nicht zwei feste Bezugssysteme haben. Es gibt nur den einen Herrn, dem wir dienen können. Aber jetzt, um zum Thema eigentlich zu kommen, was heißt es denn überhaupt, dass Gott an erster Stelle kommt? Ich habe mal nachgeschaut, was so die häufigsten Namen sind, die in der Bibel vorkommen für Gott. Ich habe das nicht selber nachgezählt. Ich habe das auf bibelwissenschaften.de gefunden. Das ist eine sehr gute Seite für alle, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen wollen. Die 4 häufigsten Namen sind an erster Stelle Jahwe. Jahwe wird im Alten Testament gebraucht für Gott. Schon in den ersten Übersetzungen vom Alten Testament wurde das dann als Herr übersetzt. Und auch Jesus wird im Neuen Testament meistens als Herr bezeichnet. Und an zweiter Stelle kommt Adonai. Das ist Hebräisch und heißt mein Herr. Und dann kommt noch El Shaddai, das heißt der Allmächtige, und Elohim, das ist der Schöpfergott, beziehungsweise einfach nur Gott. Aber es ist schon bezeichnend, dass unter den vier häufigsten Betitelungen für Gott zweimal Herr dabei ist. Und ich glaube, wenn wir an Gott als Herrn denken, dann haben wir ein falsches Bild. Das passt nicht in unsere Selbstbestimmungen, in unsere Freiheit, dass jemand unser Herr sein möchte. Und wie kann das sein, dass Gott überhaupt darauf angewiesen ist, unser Herr sein zu wollen? Ich glaube, wirkliche Freiheit finden wir, und das mag paradox erscheinen, aber finden wir im Letzten doch meistens nicht, wenn wir auf uns selber gucken. Ich denke, echte Freiheit und Glück, wahrscheinlich haben das viele von euch schon erlebt, findet man zum Beispiel, wenn man frisch verliebt ist und jemanden küsst und dann in Gedanken ganz von sich weggeht und ganz bei Gott, beim anderen ist, nicht bei Gott, beim anderen. Und in diesem sich selber eigentlich ein Stück weit vergessen, in dem sich selber loslassen und beim anderen sein, da findet man wirkliches Glück. Und ich denke, so ist es manchmal schwer nachzuvollziehen und schwer zu verstehen, aber Gott ist Herr. Und wenn wir daran denken, dass Gott Herr ist, dann glaube ich, gehen in uns ganz automatisch zwei falsche Bilder davon an, wie Gott denn sein Herrsein auslebt. Ich glaube, das eine ist, dass wir denken, Gott will uns negativ begrenzen. Gott ist quasi der die Hundeleine in der Hand hält. Wir hängen am anderen Ende von der Hundeleine. Und eigentlich würden wir gerne Sachen machen. Eigentlich würden wir uns gerne ausleben, aber wir dürfen das nicht, weil wir wissen, Gott hält uns zurück. Er verbietet uns die Sachen, die wir eigentlich gerne wollen würden. Und ich glaube, das ist in Menschen ganz tief drin. Ich weiß noch, dass ich als Kind schon mal überlegt habe, ja, eigentlich wäre ja das Geschickteste, dass man so bis man 80 ist oder sowas, sein eigenes Leben lebt, dann kann man machen, was man möchte, kann selbstbestimmt sein und dann irgendwann, so mit 80, dann kann man sich ja dann zu Gott bekehren, weiß, dann kriegt man die Schuld vergeben und kann dann in Ewigkeit auch noch bei Gott sein. Und ich glaube, so naiv ich das als Kind gedacht habe, ist das doch ein Denken, was tief in uns drin ist, dass, wenn wir uns ganz auf Gott einlassen, dass er uns in einer negativen Weise begrenzt und uns Sachen verbietet, die wir eigentlich gerne tun würden. Und ich glaube, das andere ist Gott als der Ausbeuter. Gott, der uns dazu zwingt oder dazu bringt, Sachen zu tun, die wir eigentlich gar nicht möchten. Wenn ich ganze Sache mache mit Gott, ja, das will ich vielleicht nicht, weil dann muss ich bestimmt nach Afrika in die Mission gehen und das möchte ich gar nicht. Oder ja, ich weiß, dann müsste ich eigentlich meine Kollegen anders behandeln und dann müsste ich eigentlich auch meine Familie anders behandeln. Und das will ich aber nicht. Und eigentlich weiß ich, Gott fordert das von mir, aber eigentlich will ich es doch nicht, weil ich will selber entscheiden. Und ich will meine Kollegen halt nicht anders behandeln. Oder es fällt mir halt so schwer, meine Kollegen anders zu behandeln. Und ich glaube, in all dem ist das große Problem, dass wir in dem, wie wir über Herrsein nachdenken, sehr von unserem menschlichen Denken geprägt sind und von unseren menschlichen Vorbildern. Wir haben das alle erlebt, dass es in unserem Leben Autoritätspersonen gibt, Chefs in der Firma oder wer auch immer, und die haben ihre Autorität nie so ausgelebt, wie es eigentlich sein sollte, weil sie Menschen sind und unvollkommen. Das heißt, wir haben menschliche Herren quasi erlebt und deswegen haben wir ein falsches Bild davon, wie Herrsein bei Gott aussieht. Aber Gott hat uns gemacht. Gott ist der Erfinder von uns. Er weiß am besten, was für uns gut ist. Das ist natürlich das Einfachste, wie man das Gott möchte, unser Herr sein, vom Tisch fegen kann. Gott ist ja der am besten weiß, wie es für uns gut ist. Aber ich glaube, damit sind diese beiden Sorgen nicht wirklich vom Tisch. Deswegen möchte ich jetzt zwei Vergleiche vorstellen, die Bibel selber heranzieht, um zu beschreiben, was es denn konkret bedeutet, dass Gott Herr ist. Ich nehme an, ihr kennt die Vergleiche beide schon sehr gut. Ich möchte sie trotzdem einfach nochmal neu ins Zentrum stellen, damit wir vielleicht heute ein bisschen mehr von dem verstehen, was es heißt, dass Gott wirklich das Bezugssystem ist und dass wir, um glücklich zu sein, uns selber verleugnen müssen und von uns weg hin zu ihm gucken. Das erste ist Gott als der Hirte. Ich weiß nicht, ihr lebt ja schon so auf dem Dorf, vielleicht haben die ein oder anderen von euch Nachbarn, die selber Schafe haben oder selber gibt es vielleicht auch noch einige, die irgendwie in der Landwirtschaft aktiv sind. Ich komme aus München, aus der Großstadt. Ich habe das jetzt nie so aus nächster Nähe mitbekommen, wie das denn konkret ist mit Schafen. Und ich glaube, es ist auch ein Vergleich, der für uns nicht mehr ganz so nah ist, für die meisten von uns zumindest. Trotzdem benutzt Gott den Vergleich. Und in der Bibel steht, denn er ist Gott und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirt. Und wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Wenn man sich mit Schafen auseinandersetzt, dann kommt man sehr schnell dazu, dass Schafe eigentlich so die Tiere sind, die eigentlich ganz unten stehen. Keiner möchte ein Schaf sein. Schafe sind Tiere, die sind kurzsichtig, die sind unselbstständig, die sind, also hier in den Bergen zum Beispiel, also so die Kühe, die werden einfach im Sommer auf die Almen getrieben und dann sich selbst überlassen und am Ende kann man sie einfach wieder runterholen und das ist alles kein Problem. Bei Schafen ist es unmöglich, weil Schafe, dadurch, dass sie kurzsichtig sind, so, die würden irgendwo sich verlaufen oder in Abgründe stürzen, die können sich nicht um sich selber kümmern, die sind einfach zu begrenzt. Schafe sind relativ dumme Tiere und es ist ja schon bezeichnend, dass Gott diesen Vergleich auf uns anwendet. Ich glaube nicht, dass Gott damit sagen möchte, dass wir dumm sind. Ich glaube aber, dass die Hilflosigkeit und die Unselbstständigkeit von Schafen, dass das durchaus was ist, was auf uns Menschen auch zutrifft. Und dann ist der Hirte plötzlich nicht mehr der die Leine hält und das Schaf zurückhält, sondern dann ist der Hirte der die weitere Perspektive hat und der weiß, was gut ist für das Schaf. Der also nicht negative Begrenzungen setzt, sondern positive Begrenzungen. Und bei Schafen, das ist oft zu beobachten, zum Beispiel wenn die in einem eingezäunten Weidebereich drin sind, dann gibt es immer wieder einzelne Schafe, die aus dem Weidebereich raus wollen. Und die versuchen dann irgendwo im Zaun Löcher zu finden. Möglicherweise, weil zum Beispiel auf der anderen Seite sie eine Pfütze gefunden haben und sie Durst haben oder weil sie eben denken, sie wüssten doch selber besser, was gut ist. Und ich glaube, so oft sind wir auch so, dass wir an unsere Grenzen stoßen und versuchen, unsere Grenzen zu überwinden und versuchen, doch unser eigenes Ding zu machen. Und eigentlich ist die Grenze von Gott gut gesetzt. Und jetzt stellt euch die Situation vor, hinter dem Schaf, 10 Meter weiter, da steht die große Tränke. Aber das Schaf ist so kurzsichtig, dass es die Tränke gar nicht sieht. Und deswegen versucht es, durch den Zaun durchzukommen, weil auf der anderen Seite ist eine Pfütze und das Schaf hat Durst. Und natürlich will das Schaf raus. Aus der Perspektive vom Schaf macht das absolut Sinn. Aber was das Schaf nicht weiß, ist, draußen das Wasser ist nicht sauber. Vielleicht ist ein Auto vorbeigefahren und es ist Öl in der Pfütze. Vielleicht ist es dreckiges Regenwasser, was auch immer. Aber im Endeffekt ist es halt einfach doch so, der Hirte, der hat die Tränke aufgebaut und der hat den Zaun hingesetzt, weil er weiß, was gut ist fürs Schaf. Und weil er besser weiß, wie das Schaf geschützt werden muss, auch vor sich selber ein Stück weit. Und ich glaube, dass wir ganz oft bei sowas dann die Angst haben, zu kurz zu kommen, dass wir deswegen manchmal unsere Begrenzungen quasi überwinden möchten, weil wir Angst haben, dass wir es selber besser wüssten. Aber das ist dann, glaube ich, einfach nur unsere begrenzte Perspektive. Genauso wie das Schaf in seiner Perspektive sehr begrenzt ist und eben nicht erkennt, was wirklich gut ist und versucht, aus den Begrenzungen auszubrechen. Der zweite Vergleich, den die Bibel benutzt, um zu beschreiben, wie das Herrsein Gottes denn genau ausschaut, ist Gott als der Vater. Und ich glaube, auch da haben wir alle im Endeffekt eine kaputte Vorstellung, was es heißt, weil ich glaube, dass wir alle unperfekte Väter hatten und dass jeder Vater, egal wie sehr er sich angestrengt hat, nicht der perfekte Vater sein konnte, der er sein wollte. Und ich glaube, der Vater ist jemand, der für die Identitätsstiftung von einem Kind sehr relevant ist. Und dadurch ist natürlich eine schlechte Vaterbeziehung was sehr tief in uns verankert ist. Aber ich glaube, es hat trotzdem einen Grund, dass Gott sich selber als Vater vorstellt. Ich glaube, der gute Vater, der ist der, der sein Kind liebt, der sein Kind herausfordert, ohne es zu überfordern. Und der will, dass sein Kind sich entfaltet. Ich glaube, wenn ein Vater sein Kind sieht, sein 4-jähriges Kind meinetwegen, dann liebt er sein Kind dafür, wie es ist. Auch dafür, wie unselbstständig das Kind ist und wie angewiesen es auf den Vater ist. Aber gleichzeitig hat der Vater natürlich auch die Perspektive, dass das Kind nicht immer so klein und unselbstständig bleibt. Und ich denke, mit Gott ist es ganz genauso. Gott sieht uns und wenn Gott uns herausfordert, ist es nicht, weil Gott uns überfordern möchte. Nein, er, der gute Vater, weiß ja, wie weit wir gehen können, aber er fordert uns heraus, weil er nicht will, dass wir stehen bleiben. Ganz egal, wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind. Wir sollen nicht an dem Punkt bleiben, wo wir sind. Mit Gott zu leben ist ein ständiger Prozess, ein ständiger Reifeprozess, ein ständiger Wachstumsprozess. Und wir sollen und wollen und müssen eigentlich immer weiterkommen. Und wenn wir stagnieren, dann stimmt irgendwas in unserer Gottesbeziehung nicht. Und ich denke, das kommt bei dem Vergleich Vater-Sohn ziemlich oder Vater-Kind ziemlich gut raus. Also Gott ermutigt uns, weil er unsere Grenzen kennt und fordert uns, überfordert uns nicht. Ich glaube, was anderes ist, dass in so einer Vater-Kind-Beziehung eine ganz tiefe Vertrauensbeziehung steckt. Ich nehme an, viele von euch haben das selber schon erlebt. Ich habe selber noch keine Kinder, aber mein älterer Bruder hat einen Sohn. Und ich fand es sehr schön zu beobachten, wie die beiden miteinander umgehen. Das Kind kann noch nicht reden, aber es ist so ein ganz typisches Phänomen, wenn das Kind läuft und hinfällt und im ersten Moment gar nicht weiß, wie soll es jetzt reagieren, dann geht der erste Blick automatisch zum Vater oder zur Mutter, zu den Eltern auf jeden Fall. Und an dem, wie die Eltern dann reagieren, entscheidet sich auch, wie das Kind reagieren wird. Und wenn der Vater ganz souverän dasteht, nein, es ist nichts passiert, mach dir keine Sorgen, dann steht das Kind auf und läuft weiter. Und wenn der Vater aber erschrickt und sagt, oh nein, was ist dir passiert, hast du dir wehgetan und wie auch immer, dann nimmt es das Kind auch viel schlimmer und fängt an zu weinen. Ich nehme an, ihr alle habt das bestimmt schon mal erlebt. Und ich glaube, dass das ein ganz zentrales Ding ist, wie in der Vater-Kind-Beziehung über den Blick und über dieses nonverbale Kommunizieren auch ganz viel läuft. Ich glaube, ein Vater kann ganz viel ausdrücken an zum Beispiel Stolz, an ich bin mit dir zufrieden, ich bin stolz auf dich, aber auch an, das hast du nicht richtig gemacht oder das darfst du nicht tun. Ich glaube, dass über den Blick ganz viel an Kommunikation läuft und dass das konkrete Reden manchmal gar nicht so wichtig ist. Und ich denke, das ist bei Gott ganz genauso. Ein guter Freund hat mich letztens auf diesen Psalm aufmerksam gemacht. Und zwar steht da, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich glaube, das ist genau dieses, was in der Vater-Kind-Beziehung auch passiert. Das Kind weiß nicht, wie es reagieren soll. Das Kind weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Wir wissen so oft in unserem Leben nicht, was der nächste richtige Schritt ist. Und ohne, dass der Vater viel sagen muss, ohne, dass da jetzt ein tiefes Gespräch nötig ist, wendet das Kind den Blick zum Vater und der Vater erwidert den Blick. Und in dieser liebevollen, von Liebe getragenen Beziehung und dem Blick kommt ganz viel rüber. Und ich glaube, so ist es in unserer Beziehung mit Gott auch. Ein Künstler, Johannes Riemschneider, hat einen Johannes dargestellt in einem Altar. Das ist eine Schnitzfigur. Und ich glaube, da kann man diesen Blick hin zu Gott, aus dem man die Leitung bekommt, gut erkennen. Wie das konkret wird, wie das aussieht, wenn wir weggucken von unseren Problemen und hin zu Gott. Und ich glaube, wenn wir auf unsere Probleme gucken, dann passiert ganz automatisch dieses, wir fangen an, um uns selber zu kreisen. Dann sind wir wieder in diesem Dreieck gefangen. Dann schauen wir auf uns und laufen um unsere eigenen Probleme rum, laufen um das, was unsere nächsten Ziele sind und so weiter. Und erst, wenn wir dann den Blick wieder auf das große Bezugssystem richten, weg von uns selber und hin zu Gott, dann kommt plötzlich unser System wieder ins Lot, dann drehen wir plötzlich wieder um die Sonne und dann ist wieder alles in Ordnung. Einer meiner Lieblingspsalmen ist der Psalm 121 und ich glaube, der beschreibt es sehr gut. Dieser Anfang, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich denke, das ist genau das, was damit gemeint ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich schaue weg von meinen Problemen oder von meiner Situation oder von meinen um mich selber kreisenden Gedanken. Ich schaue nach oben, weg von mir selber. Ich schaue zu Gott. Ich hebe meinen Blick weg von mir. Und dann plötzlich kommt wieder alles in Ordnung. Dann plötzlich, im Blick auf Gott, werden scheinbar die Probleme alle wieder klein und unbedeutend. Und ja, das Relevante dabei ist einfach, das ist ein Lernprozess, wie so vieles im Christsein. Wir werden nie perfekt sein, wir werden nie ganz von uns selber wegschauen können, wir werden uns nie selbst loslassen können. Und doch hat Jesus gesagt, wer ihm nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Aber mal Hand aufs Herz, wie gut sind wir da drin, uns selbst zu verleugnen? Oder wie wichtig sind dann doch immer mal wieder unsere eigenen Motive, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Anliegen? Ich glaube, das ist einer der vielen Lebensbereiche, wo wir nie vollkommen sein werden. Die meisten von euch sind deutlich älter als ich und bestimmt schon viel, viel weiter in dem Prozess, als ich es bin. Aber ich denke trotzdem, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, wir sind noch nicht angekommen. Und ja, so ist es einfach. Wir werden nie ankommen am Ziel, erst dann, wenn Jesus wiederkommt und wir in Herrlichkeit bei ihm sein werden. Dann kommen wir an. Aber nicht durch uns, sondern durch ihn. Und bis dahin ist es ein Wachstumsprozess. Und ich denke, der Wachstumsprozess, dafür sind zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist Vertrauen. Das Kind muss eine tiefe Vertrauensbeziehung zum Vater haben. Das Schaf muss dem Hirten vertrauen. Nur dann kann eine Leitung und eine Führung überhaupt möglich sein. Und wenn Vertrauen nicht da ist, wenn Vertrauen fehlt, dann ist das nicht möglich. Und das andere ist, und das gehört da dazu, ist Entscheidung. Wir können nur diesen Schritt wagen und ein Stück weit auch nur vertrauen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und das ist, glaube ich, ein bewusstes Ding, was wir sehr rational treffen können. Die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Werden wir das tun oder werden wir das nicht tun? Und ja, es gibt da auch wieder einen Vers, der da was Interessantes aufzeigt. In 1. Samuel 5, 22 steht, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Und ich glaube, da kommt es gut raus. Diese Opferriten und sowas, das war das religiöse System der damaligen Zeit. Wir haben auch ein religiöses System unserer Zeit. Schaut ganz anders aus. Wir schlachten keine Tiere mehr. Aber wir wissen zum Beispiel, was in der Gemeinde gut ankommt. Wir wissen, wie man sich verhält. Wir können so laut beten, dass man in der Gruppe als einer der Geistlichen zählt. Wir haben das alles gelernt, weil wir christlich sozialisiert sind, weil wir das alles kennen. Und wir sind sehr gut da drin, in diesem christlichen System zu sein. Und dieses christliche System ist auch ganz tief in unserem Denken drin. Im Kopf wissen wir alle, ja, Gott ist der Herr, ich treffe meine Entscheidungen nach ihm, ich habe mein Leben ihm untergeordnet. Aber wie tief solche Entscheidungen dann wirklich sitzen, entscheidet sich oder zeigt sich dann eben ganz konkret in dem, wie wir handeln. Wonach treffe ich im Letzten dann doch meine Entscheidungen? Welches Auto kaufe ich? Ist es eine Entscheidung, die ich überhaupt vor Gott bringe oder ist es eine Entscheidung, die ich einfach aus mir selbst heraus treffe? Und das ist nur eine kleine Entscheidung. Es gibt ja noch viel relevantere Sachen. Ist es dann vielleicht so, dass das Geld eigentlich doch eine größere Rolle spielt für meine Entscheidung, als ich möchte? Weiß ich eigentlich, möchte Gott, dass ich großzügiger bin, aber ich will mein Geld doch nicht loslassen? Ich glaube, es sind so oft Sachen, wo sich im Endeffekt zeigt, wow, okay, scheinbar ist da doch was, ja, eigentlich weiß ich, Gott ist wichtiger, aber es ist dann doch irgendwie so wichtig, dass ich eigentlich danach meine Entscheidung ein Stück weit ausrichte. Und der Punkt ist, da einfach, wenn wir Gott nicht zum Herrn machen, dann laufen wir in eine irrsinnige Richtung, weil das Paradies wird kein Spiegelsaal sein. Im Paradies wird es nicht um uns gehen, da geht es nicht um die Selbstschau. Und all das, wonach wir jetzt streben, darum wird es im Paradies nicht gehen. Das Paradies, da geht es um die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes. Ganz wegschauend von uns, hinschauend auf Gott. Wie bei dem Kuss zwischen den Verliebten. Weg von sich selber hin zu Gott. Und es scheint so paradox zu sein, dass wir glücklich sein und Freiheit gar nicht bei uns finden können, sondern nur bei Gott finden. Aber das ist das, wo wir es finden. Und im christlichen Glauben gibt es einfach verschiedene Paradoxa, verschiedene Situationen, die scheinbar keinen Sinn machen zunächst. Aber so ist es einfach. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr erleben wir das ja auch. Ihr alle kennt das, ihr alle habt euch schon darauf eingelassen und habt erlebt, wie Gott eben doch trägt, auch wenn wir vielleicht in konkreten Situationen nicht auf seinen Führungsstil vertraut haben und uns trotzdem dafür entschieden haben, den Vertrauensschritt zu gehen. Um das jetzt nicht dabei stehen zu lassen, sondern um noch einen Schritt weiter zu gehen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht helfen können, sich selbst zu reflektieren. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch jetzt jeder 2-3 Minuten Zeit nehmt, wo ihr überlegt, in welchen Bereichen meines Lebens gibt es Entscheidungen, die ich nicht nach Gott treffe. Welche Lebensbereiche entscheide ich zum Beispiel selbst? Oder welche anderen großen Sachen sind in meinem Leben auch wichtig. Gibt es noch ein anderes System, was neben der Sonne irgendwie, um das ich versuche zu kreisen? Und ich glaube, das kann ganz viel sein. Ich glaube zum Beispiel, Ehe ist was unglaublich Gutes, aber das kann auch zu dem Bezugssystem werden und das darf es nicht, weil nur Gott die Sonne sein kann. Und ich glaube, dabei ist wichtig, in diesem Gehorsamssystem, die Sonne braucht es nicht, dass die Erde um sie kreist. Die Sonne wäre auch so stabil, aber die Erde braucht es. Wir müssen es haben, auf Gott ausgerichtet zu sein. Deswegen würde ich euch bitten, nehmt euch 2-3 Minuten Zeit und überlegt, was sind konkrete Punkte, wo ich vielleicht in meinem Leben gerade nachjustieren muss, wo ich vielleicht vor Gott Buße tun muss, wo ich vielleicht umkehren muss oder wo ich in den nächsten paar Tagen möglicherweise Vertrauensschritte gehen möchte. Im Studium habe ich gelernt, wie wichtig das ist, sowas interaktiv zu gestalten. Und deswegen werden wir das jetzt so machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr euch jetzt zu eurem Nachbarn umdrehen, euch zu zweit zusammentun, möglicherweise jemand, mit dem ihr eh gut im Kontakt seid. Und dann könnt ihr euch darüber austauschen. Gibt es irgendwas, was ich konkret umsetzen kann? Vielleicht könnt ihr zusammen beten. Vielleicht könnt ihr direkt bekennen und Sachen vor Gott bringen. Aber ich denke, es ist gut, jetzt möglichst konkret zu werden. Ganz egal, ob das jetzt ein Gebet ist oder ein Ziel, was wir uns stecken. Ich glaube, bei Zielen ist es gut, wenn die konkret sind. Wenn das nicht so was ist wie, ich möchte Gott mehr gehorchen, sondern wie will ich was bis wann umsetzen? Zum Beispiel, ich weiß, ich verwalte meine Finanzen gerade selber und Gott hat darauf keinen Einfluss. Ich möchte mir nächste Woche eine Stunde Zeit nehmen, wo ich in die Bibel schaue und bete und Gott frage, wie soll ich mit meinen Finanzen umgehen? Das wäre zum Beispiel ein konkretes, eine konkrete Form, wie man damit umgehen kann. Und ich würde euch ermutigen, dreht euch jetzt zu eurem Nachbarn und sprecht da zu zweit drüber. Und dann könnt ihr euch im Laufe der nächsten Woche einfach nochmal fragen, ja, du warst doch an dem und dem Thema dran, wie ist es dir denn damit gegangen? Rechenschaft ist was unglaublich Wertvolles, was uns hilft im Wachsen und in dem Umsetzen von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Ich hoffe, ihr seid zu einem konkreten Schluss gekommen. Und ich würde euch wirklich ermutigen, fragt nach, lasst es konkret werden. Wir sind so schnell da drin, in noch einen Gottesdienst zu gehen oder uns noch eine Predigt anzuhören. Aber wenn es nur beim Kopfwissen hängen bleibt, dann hat es gar nicht so viel Wert. Jesus hat gesagt, die das zwar hören, aber nicht danach tun, die sind eigentlich töricht und dumm. Aber die das hören und umsetzen, das sind die klugen Menschen, die ihr Haus auf ein festes Fundament setzen. Insofern würde ich euch ermutigen, lasst Predigten nicht nur euren Kopf weiter anwachsen, sondern lasst ihr auch bis zum Handeln weiter durch euer ganzes Sein quasi durchdringen. Vielen Dank. Der Herr behüte euch vor allem Übel. Der Herr behüte eure Seele. Der Herr behüte euren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.